ersten Folge spricht Prälat Lipok über ein Geheimnis neu entdecken. Er gibt also einfach eine kurze Einführung in die Serie und allgemein in das Thema Heilige Messe. Der Prälat Lipok ist jetzt schon seit fast 60 Jahren Priestern, meiner Meinung nach ein sehr humorvoller, und auch schon lange Zeit jetzt im Pfarrverband Rott tätig. Da er im Vortrag auch viel über seine Schulzeit und über seine eigene Kindheit spricht, wo es einfach nur eine ganz andere Zeit war, und da er einfach schon so lange Priester ist, kann man wirklich viel aus seinem Vortrag rausziehen, viel Interessantes, viel Wertvolles. Und das wünsche ich dir jetzt, dass du einfach was für dich Wertvolles rausziehen kannst, und wünsche dir viel Freude beim Anhören.
Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen zu diesem abendlichen Austausch der Gedanken. Einen Vortrag soll ich halten. Ich war zum letzten Mal hier bei Ihnen am Mittwoch, den 14. Oktober. Da war ich hier die Mitgliederversammlung der Freunde von Altenhohenau. Und da haben einige von Ihnen so herrlich immer wieder gesagt, das ist gelebter Glaube. Genau, die Monstranz hier. Und wir beten gemeinsam. Ich liebe den gelebten Glauben und ich liebe die Menschen, die Freunde, mit denen ich zusammenkomme. Also, es geht um Begegnung. Und das ist etwas ganz anderes, als der Georg mich besuchte und mit der Frage auf mich kam, ob ich bereit wäre, hier einen Vortrag zu halten. Da war ich, das muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr erstaunt. Und ich danke für den Vorschuss an Vertrauen. Jetzt habt ihr für mich gebetet, ich danke auch dafür. Aber wem ich das sagen kann, was er erwartet als Mensch, wem ich das sagen kann, was Sie erwarten, das weiß ich nicht. Denn zwischen Ihnen und mir liegen mehr als eine Generation. Ich darf sagen, noch 83 Jahre alt. Und 57 Jahre als Priester tätig. 1963, am 7. Juli, hatte ich meine Primiz in Rott am Inn. Und dann waren meine Einsatzorte nur einer, die Stadt München. Danke, dass Sie nach vorkommen, weil ich mit dem Mikrofon sicher nicht so gut umgehen kann. Aber schön, wenn jemand, und jetzt komme ich zu meiner ersten Bitte, wenn jemand mich nicht versteht, Sie sind vorgekommen, danke, oder wenn ich etwas sage, was nicht deutlich genug war, was Sie nicht aufnehmen konnten, bitte, ich möchte keinen Vortrag halten, sonst trage ich Ihnen etwas vor, euch etwas vor, und ich weiß nicht, was ankommt. Also mir ist, und ich war 30 Jahre Gymnasiallehrer, das kann ich nicht leugnen, ich war immer versucht und in der Versuchung, ins Gespräch zu kommen, auch mit den Erwachsenen. Und deswegen, wenn etwas nicht deutlich wird, bitte Hand hoch und versuchen Sie dann, Ihre Fragen, Ihre Zweifel zur Sprache zu bringen. Denn nur wenn wir gemeinsam das tun, was Sie eben so schön bekannt haben, in der Wiederholung der Lieder, mit den vielen Texten, war das für Sie ein Glaubensbekenntnis? War das für Sie eine Glaubenszusicherung? War das ein Mutmachen zum Glauben über diese Zeit hier heute Abend hinaus? Das wird für jeden von uns, für jeden von euch, für jeden von Ihnen anders sein. Und ich habe von Ihnen, Georg, ein sehr schönes Manuskript bekommen. Wenn ich das vorlesen würde, bräuchte ich, um es richtig zu lesen, 3/4 Stunde. Und dann glaube ich nicht, dass Sie alle noch da wären. Das Konzept ist gut, aber ich bin kein Lektor. Ich kann von mir aus etwas sagen und die Beispiele zum Beispiel, die ziehen ja, die Beispiele, die da drin sind, die berühren. Und damit komme ich zum ersten ganz unterschiedlichen Jugendverständnis und dem Glauben in der Jugendzeit, den Sie jetzt erleben und meiner Jugend. Für uns war die Frage nach dem Glauben mehr eine Wissensfrage. Damals, ich bin ins Gymnasium gekommen 1948, nach der 5. Klasse Volksschule, hatte aber nur 2,5 Jahre Schule, weil ich durch den Krieg fast 2 Jahre keinen Unterricht hatte. Und dann war natürlich das Lernen sehr gefragt, das Wissen. Und deswegen kann ich heute vor euch allen ehrlich sagen, ich glaube, weil ich etwas weiß. Und ich versuche zu glauben, obwohl ich etwas weiß. Für viele von euch heißt heute vielleicht noch, Glauben heißt nicht wissen. Das stimmt, Glauben heißt auch nicht Fußball spielen. Nicht? Glauben, ja, da sind wir bei der ersten Frage. Was heißt für jeden von uns Glauben? Was brauche ich dazu in meinen inneren Kräften? Können wir das kurz aufzählen? Wann glaube ich nur? Glauben, von Geloben abgeleitet, heißt ja in einer hohen Form eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung, die treffe ich, weil ich etwas weiß. Weil ich weiß, dass ich mir in meinem Leben allein nicht genügen kann. Ich bin nicht mein eigener Gott. Ich brauche diesen großen Unbekannten. Ob er Gott, Götter, Manitu genannt wird, das sind alles Namen, die in der Sprache verwurzelt sind. Aber wenn es diesen Gott gibt, gibt es nur den einen. Und wie ich den benenne, das ist dann zweitrangig. Hauptsache ist, ich lasse ihn an mich herankommen. Und das muss ich sagen, habt ihr jetzt eindrucksvoll in der halben Stunde getan. Ihr habt euch geöffnet für Gott, den keiner von uns kennt. Und ich sage, ich bin in meinem Alter immer noch nicht einer, der Gott kennt, sondern einer, der Gott sucht. Denn Gott ist so groß, das habe ich mir aus der Jugendzeit zum Beispiel gemerkt, dass es sich lohnt, ein Leben lang Gott zu suchen. Und Georg, an dem Tag, wie Sie zu mir kamen, hatte ich früh im Brevier zufällig einen schönen kurzen Satz gelesen und der stammt von dem Vinzenz Palotti, der 1850 gestorben ist und den Palottinerorden gegründet hat. Und er schrieb, aus dem Brevier abgenommen, suche Gott und du wirst ihn finden. Suche ihn in allen Dingen und du wirst ihn überall finden. Suche ihn zu jeder Zeit und du wirst ihn immer finden. Und das hat mir heute gefallen, ganz besonders. Ihr versichert euch gegenseitig. Ich vertraue darauf, auch wenn ich nichts sehe, wenn ich vielleicht auch nichts gerade spüre. Ich vertraue darauf, dass Gott mich trägt, dass ich nicht auf meine eigenen geistigen Füße oder die leiblichen Füße angewiesen bin. Gott ist da, das habt ihr vielfach bekannt, vielleicht mit manchem Fragezeichen. Aber ich wünsche euch allen, möglichst mit einer inneren Zusage, ja, die hält, bis ihr euch wieder trefft. Denn jetzt kommen wir zu der Frage zurück, was heißt Glauben? Was brauche ich dazu? Also für mich ist klar, wenn ich nichts weiß, dann kann ich auch keine Entscheidung treffen. Also gehört das Wissen dazu. Aber was ich wissen will, hängt von meinem Willen ab. Und nicht wahr? Viele von uns, die sind zufrieden mit dem, was sie greifen können. Materielles. Und wir pilgern alle hinterher zwischen den beiden Extremen, die jene, die schon von mir mal eine Predigt gehört haben, immer wieder das Gleiche hören werden. Wir wandeln zwischen den beiden Extremen unseres Lebens hin und her. Das eine ist, wir müssen dem Körper die Sicherheit geben, dass er leben kann. Ich brauche das Äußere in der Welt, die Nahrung. Und das andere ist, das rein leicht nicht. Ich brauche auch noch das Zweite. Ich brauche eine geistige Nahrung. Und so heißt die kurze Gleichung mit 4 Buchstaben ausgedrückt, wir alle pendeln als Menschen zwischen Geld und Gott. hin und her. Und wehe dem Menschen, der Geld und Gott gleichsetzt. Warum? Geld ist wichtig. Ohne Geld ist alles nichts. Aber Geld ist nicht alles. Geld ist ein Mittel. Ein Mittel, mit dem ich zufrieden oder nicht zufrieden sein kann. Und da brauche ich immer wieder meine Versicherung, mein Gott, ist das schön, dass ich das alles nicht brauche. Darf ich aus meiner ersten Erfahrung als Geistlicher, ich kam im September 1963 in die drittälteste Pfarrei von München, am Viktualienmarkt gegenüber vom alten Peter liegt Heilig Geist. Ich war also einer, wegen des Viktualienmarkts hat man uns, wir waren damals zwei Kapläne, Gmierskoprater genannt. Also der Gemüsekoprater, wegen des Marktes. Gut, und dann habe ich das erste Weihnachten erlebt. Das erste Weihnachten allein in der Welt, wenn ich an meine Verwandtschaft denke. Der Vater war 41 schon gefallen. Die Mutter hatte ich knapp 4,5 Monate nach meiner Primiz in Rott beerdigen müssen, am 30. November meines Primizjahres. Geschwister habe ich keine gehabt. Und vor meiner ersten Predigt für Weihnachten, das heißt genauer für den Advent schon, bin ich dann von Heilig Geist, also das ist die Kirche am alten Rathaus, die Fußgängerzone heute, damals aber noch die Zone, wo Autos, Fernsehen, Radler, alle unterwegs waren zwischen Marienplatz in München und Stachus und Bahnhof. Und ich habe mir am Abend, als es schon weniger Leute gab, so um 9 Uhr abends, habe ich mir die Mühe gemacht, bin mal auf der einen Seite raufgegangen bis zum Stachus, auf der anderen runter. Und wissen Sie, worüber ich mich am meisten gefreut habe? Sie werden sagen, das gibt's nicht, aber es ist so. Ich habe bei den Schaufenstern gesagt, mein Gott, ist das schön, dass ich das alles nicht brauche. Das war so. Ja, aber bis ich soweit war, möchte ich Ihnen auch noch etwas erzählen aus meiner Jugend. Ich hatte es nicht leicht, denn ich war in keinem Internat. Ich war Fahrschüler von Lehen, Molkerei-Hain in dem Ort, bis nach Rammerberg, dort wo ich wohnte, waren 3,4 Kilometer zu Fuß. Ohne Teerstraße damals, ohne Fahrrad, zu Fuß. Und damals ging 1948 ging ein Zug vor 8 von Wasserburg nach Rosenheim. Und der musste die Leute, die um 7 Uhr arbeiten, anfangen, der musste diese Leute mitnehmen. Also mussten wir auch schon so zeitig am Bahnhof sein. 6.24 Uhr ging der Zug los in Rammerberg und ich musste zu Fuß, damals noch wirklich noch nicht stark, Fuß war verletzt und ich musste gehen, über 35 Minuten, wenn ich schnell gelaufen bin. Und dann habe ich den Zug auch erreicht. Dann war ich aber um 7 in Rosenheim, 5 vor 7. Und was machst du? Die Schule hat später aufgemacht, im Herbst, im Winter, erst um 7:30. Ich habe es nicht oft gemacht, aber es war manchmal so kalt. Wissen Sie, wo ich hingegangen bin? In die Nikolauskirche. Und da habe ich geschaut, besonders am Wochenende, aha, da ist ein Beichtstuhl leer. Dann habe ich mich im Beichtstuhl gesetzt, weil es da warm war. Das hat mich auch geprägt, weil ich keine Angst hatte, dass mich jemand erwischt. Aber das Schwierigste ist, für mich persönlich, ich habe für mein Leben eine Entscheidung getroffen, die mir eigentlich nicht schwer fiel, muss ich ehrlich sagen. Aber die Entscheidung habe ich später getroffen. Denn in der Schule, im Gymnasium, da ging es mir so, wie vielen von euch. Wer in die Schule geht, auch noch länger, und wer sagen kann, er hat alle Lehrer gern gehabt und ist mit allen Lehrern können, vor dem habe ich sehr großen Respekt. Meine größte Reibungsfläche war der Religionslehrer in den ersten 4 Jahren. Ein älterer, geistlicher, promovierter Mann, sehr bekannt in Rosenheim. Und der hatte seine eigenen Vorstellungen von Gott. Den durfte man nicht fragen, weil er einen dann abgeschmettert hat. Und dieses Abschmettern hat mich geprägt. Ich darf den Höhepunkt erzählen, weil es auch wahr ist, wie man zum Glauben finden kann. Ich habe bei ihm einiges Gutes gelernt, das ist klar, würde ich nie ableugnen. Aber in kritischen Situationen haben wir zwei uns nie verstanden. Ein Beispiel, und das ist das Einzige, das ich bringen möchte. Auf dem Höhepunkt unserer Auseinandersetzungen hat er gesagt, so, liebe Schüler, und ich war in der gemischten Klasse, also wo katholische und evangelische Schüler zusammen sind. Die andere Klasse war rein katholisch. Ich bin so froh, dass ich mit evangelischen Christen aufgewachsen bin, weil wir uns dann gemerkt haben, wir sind gar nicht so weit auseinander. Das ist auch meine Offenheit andersgläubigen gegenüber. Anders, nein, nur anders ausformulierten Gläubigen. Aber es geht um den gleichen Glauben, an den gleichen Christus, den ihr mit Jesus heute so toll intensiv an euch herangezogen habt. Davon waren wir in unserer Zeit weit weg, denn da war der Glaube aufs Lernen aus. Und eines Tages, ich weiß noch das Jahr, 1952, ich war in der 8. Klasse, sagt er, also, meine lieben Herren, wir waren nur 5 Herren in dem Religionsunterricht, bringt bitte das nächste Mal eure Bibeln mit, denn wir wollen uns mit der Bibel näher beschäftigen. Was macht der Günther? Er packt seine Sachen zusammen und geht ganz langsam aus dem Klassenzimmer raus. Sagt der Doktor, ja, was ist denn mit dir? Sage ich, ich muss Ihnen sagen, ich kann die nächste Stunde nicht halten, ich kann auch nicht da sein, denn ich habe keine Bibel. Und da wird er so sauer und schimpft mich und sagt, da kann man doch nicht aufstehen und rausgehen. Sage ich, doch, denn ich kann ja die nächste Stunde nicht mitmachen. Und ich bin gegangen. Und dann, in der nächsten Stunde nach der Pause hatten wir wieder Unterricht, blieb ich unten im großen Hauptgang und im obersten Stock hatten wir das Zimmer, das gerade frei war, weil die anderen im Tunnel waren, mussten wir uns dort treffen. Und dann schreit er von oben runter, komm rauf! Und da geht auf einmal das Direktorat auf. Und jetzt habe ich gewusst, wenn ich jetzt nicht raufgehe, dann fliege ich von der Schule wegen Ungehorsam. Da gab es kein Pardon. Die Mutter konnte mir nicht helfen. Bin ich raufgegangen und habe mich in die Bank gesetzt, ganz hinten. Dann fragt er ab, was habt ihr schon in der Bibel angeschaut und so. Und kommt auch zu mir, sage ich, Herr Professor, ich konnte doch nichts anschauen, ich habe doch keine Bibel. Und dann sagt er wieder, unverschämt, wie kannst du so antworten? Und da sage ich, und sagt das schlimmste Wort, was mir in der Schule begegnet ist, man merkt, dir fehlt der Vater. Und da sage ich ganz ruhig, als 14-, 15-Jähriger, ja, mir fehlt der Vater, Herr Professor. Der hat vielleicht auch seinen Kopf in Russland hingegeben, damit Sie mich jetzt hier so anbrüllen können. Wirklich. Eisiges Schweigen in der Klasse. Er hat auch nichts mehr gesagt. Gegen Schluss der Stunde sagt er, aber meine Schüler, wenn ich so etwas sage, da seid doch ihr nicht unmittelbar betroffen. Da habe ich gesagt, Herr Professor, wenn Sie das gleich gesagt hätten, hätten Sie mir und sich den Ärger erspart. Weiter hat er nichts gesagt. Das war im Oktober 1952. Und jetzt kommt seine Größe. Weihnachten kommt er, in der letzten Stunde vor Weihnachten schenkt er mir dieses Buch, eine Ausgabe des Neuen Testaments. Und da steht drin, das habe ich heute noch, 1952, ich weiß es auswendig, ach so, da vorne ist es, hier. Weihnachten 53, toll. Er hat eingesehen und gelernt. Und das ist schön, diese Erinnerung ist mir geblieben. Und der Nachfolger von ihm, auch ein Geistlicher, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, den habe ich zur Primiz eingeladen. Und dann kommt der Nachfolger zu mir und sagt, dir hat der Doktor, du wirst einmal ein ganz gefährlicher Sektenprediger. Sehen Sie, das sind Begegnungen, und jetzt bin ich doch noch Pfarrer und bin noch keiner Sekte, denn so klein sind wir noch nicht, dass wir die katholische Kirche als Sekte bezeichnen können. Ja, das habe ich mir gesagt. Wenn ich geistlicher werde und wenn ich als Geistlicher dann arbeite und wirke, dann weiß ich, so wie mein alter Religionslehrer werde ich es nicht machen. Und ich kann sagen, ich habe die 30 Jahre über und die anderen Jahre, wo ich noch in der Volksschule und Sonderschule war, immer nach dem inneren Bedürfnis gelebt. Ich mag Kinder und mag mit denen umgehen, also etwas tun, gemeinsam unterwegs sein. Und wir sind heute unterwegs und ich soll Ihnen eine Einführung geben in das Höchste, was wir Christen haben. Wenn ich das mit einem Vergleich zum Ausdruck bringen will, was Eucharistie bedeutet. Eu heißt gut, Charis der Dank. Den guten Dank zu Gott sprechen, den Sie so oft heute hier zur Sprache gebracht hatten. Aber die Eucharistie ist ja nicht aus nichts entstanden, sondern die Eucharistie ist entstanden aus kulturellen Schichten über Jahrtausende. Wissen Sie, dass wer der größte Vorfahre für unseren Glauben heute war im Alten Testament? Das war Moses mit seinem Dekalog, mit den 10 Geboten, wo er den Menschen die Grundbefindlichkeit, wir könnten sagen, ja, das Grundgesetz des Lebens in der Welt mitgeteilt hat. Die erste Tafel, die 3 Gebote, die das Verhältnis zu Gott ausdrücken. Und die anderen 7 Gebote, die das Verhältnis der Menschen untereinander und zu sich selbst ausdrücken. Daraus hat das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten eben die Staatsgründung gemacht, Pascha genannt. Das war das alte Pascha-Fest und dem gibt Jesus an Ostern um 30, wie er eben lebte, 34, 35, gibt Jesus einen ganz neuen Akzent. Und da muss ich sagen, für mich ist das eines der tollsten Einsichten, die ich geistig hatte als junger Mensch. Wie kann ein Mensch auf die Idee kommen, seine Gegenwart an das zu binden, was alle Menschen täglich brauchen? Brot. Lebensgrundlage. Und wie kann er als zweites seine Gegenwart binden an das, was uns in rechter Weise Genossen die größte Freude am Leben gibt? Wein. Das feiern wir in der Eucharistie. Die Eucharistie ist ein Mahl. Aber im Laufe der 2000-jährigen Geschichte hat man weitgehend das Mahl vernachlässigt, aus praktischen Gründen, oder nur zu einem Symbol noch gemacht. Und so frage ich Sie jetzt, Sie brauchen es nicht laut zu beantworten, was ist für Sie in der Eucharistiefeier das größte Fragezeichen? Womit müssen Sie am meisten ringen? Das wird für jeden doch irgendwo sein. Warum gehe ich in die Messe? Was verstehe ich? Was kann ich nicht annehmen? Es gibt sicher solche Dinge, denn die Eucharistie ist, um einen Vergleich zu bringen, für mich schon lange der Versuch, mit einer Seilbahn oder zu Fuß auf einen Berggipfel zu fahren. Wer mit der Seilbahn fährt, also die Stunde schnell reingeht und rauffährt, der wird sich oben wundern, ja, schön ist, fahren wir wieder oben. Wer aber raufsteigt, schrittweise, der wird sich freuen, oben zu sein. Und die Eucharistie ist für uns die höchste Ausdrucksform des Glaubens, abgeleitet und verändert durch Christus. Ich komme ganz kurz noch mal darauf zurück. Und da mutet er uns zu, brecht das Brot. Und wenn ihr es empfangt, da bin ich da. Und das liegt an jedem von uns, wie weit wir diesen Christus in uns hereinlassen, wie weit wir uns ihm öffnen. Denn er zwingt uns ja nicht, das zu glauben. Im neuntägigen Vortrag wird zum Schluss, wie ich den Plan gelesen habe, auch der Unterschied zwischen Abendmahl und Eucharistieverständnis dargestellt werden. Also katholische und evangelische Tradition. Die Wirklichkeit von beiden ist die gleiche. Aber die Zeitpunkte und so, das ist unterschieden und das wird noch ausführlich erläutert. Aber wir alle sind jetzt oder Sie sind eingeladen, sich mit Details in der Eucharistie zu beschäftigen. Und ich freue mich, dass Sie sich darauf einlassen. Jetzt muss ich schauen, jetzt bin ich schon eine halbe Stunde unterwegs. Darf ich noch einige Minuten gebrauchen? Ehrlich, wenn es sagt, na, klangt und schon, dann hör ich auf. Es hat keinen Sinn zu reden, denn keiner hat mich jetzt unterbrochen. Warum nicht? Ist alles so klar? Ich hoffe, schön war's. Denn ich hätte noch eine ganze Reihe von Punkten, die mir wichtig sind. Nicht das jüdische Paschamahl, haben wir gehört, das Gründungsfest des Staates Israel nebenbei gesagt, das Ostern. Dem hat Jesus einen neuen Sinn gegeben. Und zu meiner Zeit, ich hatte einen Pastoralassistenten, der sehr gut im Alten Testament war, promoviert in der Heiligen Schrift, toller Mann, und der hat jahrelang mit unseren Jugendlichen immer ein jüdisches Pascha-Fest gehalten. Also die rituellen Abläufe des jüdischen Pascha-Mahles, und da wird dann deutlich, dass am Anfang des Pascha-Mahles Jesus das Brot gebrochen hat, weil wir das ja zu allen brauchen. Und die rituellen Dinge, die es da gab, die Musmischungen, die ans Böse, ans Schlechte erinnern, die Bitterkräuter und das alles, das war alles ritualisiert im Pascha. Ich habe auch in Israel einmal ein Pascha-Mahl bei den Juden mitmachen dürfen. Das war sehr beeindruckend. Und da ist man aber auch anders unterwegs gewesen als heute. Also das Brot wird am Anfang gereicht. Und damals, da saßen die Leute nicht so. Wissen Sie, wie das Pascha-Mahl der Juden gefeiert wurde? Einfach zu denken. Denken Sie an ein Hufeisen oder an ein U. Und in diesem U, da lagen die in Israel die Leute außen und dann war der Tisch, innen sind die Diener gekommen und haben rituell eingereicht, was gebraucht wurde. Es gab vier Becher und mehr durfte man nicht trinken. Der dritte Becher, den hat Jesus hergenommen und hat ihm den neuen Sinn gegeben. Das ist mein Blut. Und beim Brot am Anfang hat er gesagt, das ist mein Leib. Und dann ermutigt er uns etwas zu, seine Gegenwart im Leib und im Blut. Sie praktizieren und vertrauen darauf, wenn Sie jetzt im Anschluss gleich an diese Gedanken, wenn Sie das Allerheiligste in die Monstranz zeigen. Monstrare heißt zeigen, demonstrieren, sich für etwas einsetzen. Die Monstranz, das Zeigegefäß, dass wir erinnert werden, da ist Christus gegenwärtig. Davon sind wir als Katholiken überzeugt, daher die Tabernakel. Aber seit wann gibt es die Tabernakel? Erst seit dem 14. Jahrhundert. Juliane von Lüttich hatte die Idee dazu. Aber das werden Sie vielleicht noch erfahren. Und jetzt haben wir also die Eucharistie angereichert mit den geschichtlichen Notwendigen der damaligen Zeit. Und die Päpste der Zeit haben die Eucharistie auch immer weiter ausgedehnt. Wissen Sie, dass auch der jetzige Papst hat noch nichts im Hochgebet oder irgendwo verändert. Aber der Vorgänger, Papst Benedikt, hat in den Kanon, also das Hochgebet, auch verändert. Wir sagen jetzt bei der Aufzählung der Heiligen, durch den Papst Benedikt veranlasst, Maria und Josef. Diesen Namen hat er eingefügt. Und so nur ein Beispiel, wie die Eucharistie wächst. Und darum kann man nicht alles gleich vollziehen, man wird abgelenkt. Denn es gibt in der einfachen Eucharistie etwa 200 verschiedene Impulse, denen man nachgehen kann. Aber die auszukosten würde ja Stunden dauern. Drum wundert euch nicht, wie ihr bei der Eucharistie irgendwo abgleitet und einem Gedanken nachgeht. Wichtig ist, dass man betroffen ist. Und da habe ich auch mein Problem heute mit der Eucharistie. Für mich ist wirklich das Schwierigste, wenn ich im Hochgebet an der Höhe bin und sage, dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat, nehmt und esst, das ist mein Leib. Und dann gibt es die Kniebeuge, die Verehrung. Die schaffe ich nicht mehr mit meinen Knien. Ich bin mal umgefallen, weil die Knie so schwach sind. Seitdem mache ich nur eine Verneigung. Und da denke ich mir ganz ehrlich immer, mein Gott, lass mich das nicht nur gesagt haben, sondern darauf vertrauen, dass du uns nahe bist. Und ich stelle mir die Frage, wie viele von den Anwesenden denken auch an diesen Punkt? Wie viele werden zum Schluss nach der Wandlung, das ist mein Blut, wird ja dann auch gesagt, das zweite Mal, einfach das Bekenntnis sagen. Und das ist ein Glaubensbekenntnis, das sie alle kennen. Und das ist, drückt etwas Dreifaches aus. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir. Das heißt, ich bin Zeuge, dass Christus für mich gestorben ist. Und deine Auferstehung, die ist so sicher, die preisen wir, die loben wir, solange wir können im Leben. Und wir können es tun, bis Christus kommt, zu mir individuell im Tod oder zu allen am Ende der Welt. Die Eucharistie ist der geistige, wirklich der geistige Höhenflug von uns Christen. Und wir dürfen den feiern am Sonntag und viele feiern ihn auch noch am Werktag. Ich wünsche uns allen, dass wir bei der Eucharistie, je mehr sie diese kennenlernen, dass wir bei der Eucharistie immer irgendwo einhaken und sich fragen, was betrifft mich? Was nehme ich mit? Denn wenn der Glaube, ich habe die beiden wichtigsten Dinge genannt, Glaube, weil ich alles weiß, weil ich will und weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich bei Gott ausruhe, wenn ich Gott in mich hereinlasse und ihn bitte, er soll zu mir kommen, ich spüre es ja nicht, dann geht es mir noch besser. Wille, Gefühl und Verstand gehört zum Glauben. Und wo wir das einbringen, wird die körperliche Ausdrucksform mit Knien, Stehen und Sitzen, so wie wir es gesundheitlich können, selbstverständlich folgen. Aber das ist nicht das Wesentliche. Und so darf ich Ihnen sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie in den nächsten Abenden eingeführt werden in viele Details, in den Wortgottesdienst, Eucharistie, in den Dank, in die Bitte und in die Sendung. Denn das alte Wort, ich gehe in die Messe, ist eine Ableitung von es ist Sendung. Ite, geht, Missa ist. Drum hat es in der Volksbedeutung eben, ich gehe in Miss. Und viele sagen heute noch, Anlass ist für mich das Erinnern an einen Verstorbenen, dem muss ich in die Kirche gehen. Aber das Missen gefällt mir gar nicht so gern. Sondern da würde ich lieber sagen, ich darf in die Kirche gehen. Sie dürfen wir jetzt sagen, Gott sei Dank, er hört auf. Danke, dass Sie so lange ausgehalten haben. Beten wir wieder zusammen.
So, jetzt ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt was Wertvolles mitnehmen können. Falls du mehr über uns erfahren willst, dann kannst du gerne auf unserem Instagram-Account oder auf unserer Webseite prayandworship.org vorbeischauen. Sehr freuen würden wir uns auch über Feedback, über Bewertung oder auch gerne über einen Verbesserungsvorschlag. Also lass gerne einen Kommentar da. Ich wünsche dir Gottes Segen und vielleicht bis zum nächsten Mal.